guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 9. Januar 2026 und das sind die Themen. Budapest-Komplex, Antifaschist Gino unter Auflagen frei. Georgien, Aktivistinnen werden erniedrigt und terrorisiert, wahrscheinlich auch mit Kampfstoff aus dem Ersten Weltkrieg. V-Leute, Verrat, Vertuschung, das System Spitzel. Michael Dandl im Gespräch über das Buch Spitzel. Support für Betroffene von MECFS in Freiburg, das Pacing-Team und menschenunwürdige Praxis, jahrzehntelange Isolationshaft in Deutschland. Das Berufungsgericht von Paris hat am 24. Dezember beschlossen, Gino Abbasai unter Auflagen aus der provisorischen Haft zu entlassen. Hört mehr dazu.
Der Antifaschist war am 16. Dezember durch einen Einsatz der Unterdirektion für Terrorismusbekämpfung SDAT festgenommen und in Untersuchungshaft verbracht worden. Die Bundesrepublik Deutschland hatte einen europäischen Haftbefehl gegen Gino erwirkt, da die Ermittlungsbehörden vermuten, er habe sich im Februar 2023 an Angriffen auf Besucherinnen des Nazi-Events Tag der Ehre beteiligt. Die erneute und völlig überraschende Festnahme des in Italien aufgewachsenen albanischen Staatsbürgers begründet die Bundesanwaltschaft Karlsruhe mit angeblichen Angriffen auf die Neonazis R. Fischer und S. Brinkmann aus Melle. Gino war im Herbst 2024 ein erstes Mal von Zielfahndern der Antiterroreinheit SDAT in Montreuil bei Paris festgenommen worden. Das Berufungsgericht hatte den damaligen europäischen Haftbefehl Ungarns im März dieses Jahres nach knapp 5 Monaten abgelehnt. Zur Begründung verwies das Gericht damals auf die mangelhafte Menschenrechtslage in Orbans Autokratie. Ähnliches hatte zuvor ein Mailänder Gericht im Fall des Antifa Gabri festgestellt. Doch Deutschland demonstriert an Seiten Ungarns einen absoluten Verfolgungswillen gegen die Linken. Anfang Oktober floh der syrische Staatsbürger und Nürnberger Antifa Said nach Frankreich und stellte sich den Behörden in der Hoffnung, einer weniger menschenrechtsverachtenden Judikative zu begegnen als jener in Deutschland oder Ungarn. Während die Politik versucht, den Budapest-Komplex als notwendige Terrorismusbekämpfung zu framen, kann der Eindruck entstehen, dass ein Teil der europäischen Staaten sich dem transatlantischen Druck der Administration Trump beugen. Dabei wird die Antifa zunehmend zum medialen Feindbild hochstilisiert. In der beispiellosen Repressionswelle gegen Antifaschistinnen sparten zumindest Ungarn und Deutschland nicht an Ressourcen, um linksradikalen Demonstrantinnen nachzustellen, die das jährliche Nazi-Gedenken an den Budapester Kessel von 1944 gestört haben sollen. Doch die französische Justiz scheint die Verhältnismäßigkeit der repressiven Maßnahmen in diesem Kontext nach wie vor sehr ernst zu nehmen. Das gleiche Gericht, das Gino im Frühjahr freigelassen hatte, beschloss, ihn nach einer knapp 30-minütigen Verhandlung unter Auflagen freizulassen. Zuvor hatte Gino einer Auslieferung nach Deutschland verständlicherweise nicht zugestimmt. Rechtsanwalt Juri Krasulja argumentierte vor Gericht, dass die zugrunde liegenden Ermittlungen der ungarischen Behörden im sogenannten Budapest-Komplex politisch motiviert und grundsätzlich sehr kritisch zu bewerten seien. Es habe keinen Grund gegeben, seinen Mandanten mit einem erneuten internationalen Einsatz festzunehmen, betonte der Rechtsanwalt schon vor dem Prozess. Er wäre einer einfachen Aufforderung nachgekommen. Die Entscheidung des Gerichts erschien im Vorweihnachtstrouble zwar eilig, folgte aber den technischen Argumenten der Verteidigung umfassend. Es gibt keinen Grund für einen Verbleib hinter Gittern, denn Gino hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag, lernt prima Französisch, hat einen festen Wohnsitz und eine feste Beziehung. Es könne keinen Fluchtgrund bestehen, so Krasulja, zumal sich die Frage anschließt, wohin Gino denn fliehen solle. Beim Verlassen Frankreichs wäre er gleich 2 europäischen Haftbefehlen ausgesetzt. Im Interview mit Radio Dreieckland unterstrich Krasulja im Anschluss nüchtern die Logik des Urteils. Die Erleichterung und ein gewisses Erstaunen war auf Seiten der angereisten Eltern Ginos und der mobilisierten Unterstützerinnen zu spüren, denn mit einer Freilassung hatten die wenigsten gerechnet. Eine neue Anhörung zur Frage einer Auslieferung an die Bundesrepublik wurde auf den 28. Januar um 14 Uhr terminiert. Gino konnte das Gefängnis von Fresnes noch am Abend verlassen. Der Prozess in Frankreich dürfte sich nun über mehrere Monate strecken. Bis dahin darf Gino Frankreich nicht verlassen und muss einmal im Monat bei der Polizei vorstellig werden.
Im November hat Ketevan Bachkia die Aktivistin Ruzudan Varsholomidze in Tiflis nahe einer Demonstration am Parlament interviewt. Radio Dreieckland hat das Interview etwas gekürzt und übersetzt.
Erst frage ich dich über das aktuelle Thema, über die BBC-Studie mit der Feststellung des Einsatzes der chemischen Waffen gegen die Demonstranten letzten Dezember.
In den ersten Tagen vom Dezember letzten Jahres bin ich nicht bei den Demos gewesen. Ich habe von diesem unwirklich gewaltsamen Akt erst während eines Therapieaufenthalts in Bakuriani erfahren. Die Nachricht wurde uns sehr behutsam mitgeteilt, denn einige von uns waren wegen traumatischer Erlebnisse bei den Demonstrationen in Behandlung. Ich persönlich erkläre Ihnen, in welchem Zustand ich mich nach den Wahlen im Oktober befand. Obwohl darauf vorbereitet, dass die Wahlen gefälscht werden würden, war die Tatsache für mich schockierend. Ich bin in eine emotionale Erstarrung geraten und wurde mit der Frage konfrontiert, was machen wir nun? Ich habe festgestellt, dass ich keine Ahnung hatte. Was nun? Das war für mich emotional sehr schwer. Deswegen habe ich mich entschieden, mir zunächst selber zu helfen. Deshalb bin ich zu dieser Therapie gegangen. Bis heute denke ich daran, wie schwer es für uns war, uns auf eine Therapie einzulassen. Wir hatten keinen Zugang zum Internet und zu der äußeren Welt. Deshalb wurden uns die Nachrichten am Ende der Therapie nur sehr behutsam mitgeteilt. Danach bin ich nach Hause, nach Batumi. Doch bald ging ich wieder auf Demos. Erst in Batumi und dann war ich auch in Tiflis wieder dabei. Ich habe die Ausschreitungen miterlebt. Ein paar Mal bin ich bei Angriffen mit Pfefferspray und Tränengas dabei gewesen. Das war hier auf der Straße neben dem Parlament. Ich glaube, ich habe dieses Giftgas, von dem die BBC berichtet hat, selbst nicht abbekommen. Ich denke, dass es eher während der ersten Tage der Proteste eingesetzt wurde. Für mich wirkten das Brennen und die üblichen Reaktionen auf die eingesetzten Mittel gewissermaßen normal. Das heißt, es war so wie in früheren Fällen. Ich bin auch nicht unter das mit Gas vermengte Wasser aus Wasserwerfern geraten. Viele Freunde von mir waren aber betroffen. Für mich ist das alles sehr schwer. Daher habe ich zwar den Artikel über das Gas der BBC gelesen, aber ich habe noch nicht die Kraft gefunden, um mir auch den zugehörigen Film anzuschauen. Ich muss ihn alleine anschauen. In den paar Szenen, die ich gesehen habe, habe ich so viele mir gut bekannte Gesichter gesehen. Ich muss mich psychologisch vorbereiten, das anzusehen. Ich möchte aufpassen. Ich bin generell der Meinung, dass alle diese Nachrichten auch dazu dienen, uns zu schwächen. Unser Körper kann so viel negative Informationen nicht verarbeiten. Daher meine Strategie, im Kampf bleiben, so wie meine Kräfte es erlauben und dabei versuchen, alle diese erschreckenden, absurden Kommentare nicht anzuhören. Zum Beispiel die Reden von der Regierungspartei einfach nicht anzuhören. Die Wut und den Schmerz, den sie auslösen, finde ich sinnlos. Warum soll ich meine Energie an die Interviews des sogenannten Premierministers Kovacic vergeuden? Die BBC-Nachricht gehört zwar nicht in die Kategorie des Sinnlosen, jedoch unsere inneren Ressourcen sind genauso wichtig.
Wann war für dich der Wendepunkt, von dem an du Widerstand aktiv wurdest?
Als die Sache mit dem russischen Gesetz angefangen hat und als uns parallel dazu das sogenannte Offshore-Gesetz angetreten wurde, da habe ich verstanden, dass selbst das russische Gesetz im Vergleich damit nur wie ein Tropfen im Wasser war. Und als ich realisiert habe, dass dieser Lärm um das eine Gesetz nur dazu diente, das andere mit ein paar Knopfdrücken einzuschleusen. Wenn man das wahrnimmt, verstehst du allmählich, was gespielt wird. Das russische Gesetz wurde ja erst eingeführt, dann wieder zurückgezogen, dann wieder aufgebracht. Das war ein ganzer Zirkus. Nein, kein Zirkus. Ein sehr gutes strategisches Spiel. Dass wir dann in einen Wartemodus übergegangen sind, war ein Fehler. Auch ich habe einfach auf die Wahlen gewartet. Wer wäre zur Wahl hingegangen? Was für friedliche Wahlen? Das ist doch absurd angesichts dieser Machthaber, so wie sie sind. Für diese Menschen liegt alles in der Waagschale. Wenn sie verlieren, verlieren sie den für sie so wichtigen materiellen Wohlstand. Um ihre Sache durchzuführen, werden sie auf uns treten. An uns, an der Gesellschaft liegt es, wie lange wir durchhalten werden. Es geht um Durchhalten. Ich weiß ja nicht, bis wohin meine Ausdauer reicht.
Im nächsten Teil des Interviews geht es um das Verfahren gegen die Journalistin Sia Amaglobelli. Sie wird beschuldigt, in Batumi einen Polizisten angegriffen zu haben. Lass uns das Thema wechseln. Wir haben uns bei der Solidaritätsaktion vor dem Gerichtshof in Kutaisi bei der Berufungsverhandlung von Sia Amaglobelli getroffen. Mein Eindruck ist, dass du bei vielen Gerichtsverhandlungen dabei bist.
Ich habe es nicht gezählt, aber so oft ich nicht bei meiner Arbeit als Bergführerin bin, versuche ich so oft wie möglich hinzugehen, sei es in Batumi oder in Kutaisi. Ich bin der Überzeugung, dass die Solidaritätsbekundung gegenüber den Häftlingen und gegenüber ihren Angehörigen durch meine Anwesenheit am besten möglich ist. So versuche ich, Anteil an ihrem Schmerz zu haben.
Wie hältst du es aus? Ich habe es nur einmal erlebt. Man steht da und weiß, dass die Verhandlung nichts bringt. Was denkst du dabei? Was sind deine Emotionen?
Ich halte es aus, wenn ich an die Menschen denke, die noch unter den Ketten zu leiden haben. Man steht draußen und es ist kalt oder man hat Hunger oder Mühe dazustehen und ich erinnere mich daran, dass Sia Amaglobelli zum Beispiel bei den ganzen Verhandlungen, die bis zu 10 Stunden dauern, sich weigert, sich zu setzen. Dieser Mensch muss nach dieser ungerechten Verhandlung in einem Auto der Gendarmen sitzen und sich ein paar Stunden noch transportieren lassen zu ihrer winzigen Zelle. Dabei verstehst du, dass dein Leiden im Vergleich zu ihren Qualen, wenn sie immer in 4 Wänden eingesperrt ist, nur wie ein Tropfen im Meer ist. Ich muss hier erwähnen, dass meine Empathie wahrscheinlich auch mit eigener Erfahrung zu tun hat. Unsere Familie war schon früher Opfer von politischer Repression. Ich war noch sehr jung, als mein Vater vor meinen Augen verhaftet wurde. Mein Vater war dann 40 Tage im Hungerstreik. Er war damals nicht mal im Gefängnis, sondern irgendwo eingesperrt. Es ging im Endeffekt darum, Geld zu erpressen.
Mich würde interessieren, woher deine Widerstandsposition kommt. Was prägt dich, außer der Geschichte mit deinem Vater? Du hast selbst weder die Sowjetunion noch die Unabhängigkeitserklärung am 9. April 1991 erlebt. Woher diese Aufrichtigkeit? Würdest du deine Haltung eher als Patriotismus beschreiben oder den Kampf für Gerechtigkeit?
Ich persönlich bin weit von einem Patriotismus in Butter entfernt. Ich sehe sehr viel Makel in unserem Land, seine Traditionen und auch die Peinlichkeiten in der Vergangenheit. Ich gehöre nicht zu dem Typ Menschen, die wegen sogenanntem Patriotismus Lärm machen. Meine Kindheit ist eine andere Sache. Ich wurde bei den damaligen Protesten von meinem Vater oft mitgenommen. Das ist eine andere Geschichte, die unsere Familie damals erlebt hat. Meine Mutter ist auch eine Inspiration für mich, da sie sich schon immer für Gerechtigkeit einsetzt, sei es auch nur in kleinen privaten Kreisen. Obwohl oft aussichtslos, ist sie mit diesem Einsatz nicht zu stoppen und sei es auf die Kosten ihrer Gesundheit bis zuletzt. Wo keine Gerechtigkeit, dort kein Frieden. An diesem Slogan halte ich mich fest. Es geht die ganze Zeit um die Erniedrigung und Schwächung von uns. Das ist Terror. Wir werden den Terror nie vergessen.
Die letzte Frage. Was wäre dein Traum eines Tages? Aufwachen und?
Ich denke, dass wir noch mit dem bröckelnden russischen Imperium zusammenhängen und dass ein Sieg der Ukraine direkten Einfluss auf die Ereignisse in Georgien haben wird. In den 90ern nach 70 Jahren Sowjetherrschaft waren wir komplett ausgelaugt. Daher ist dem Land das Schlimmste passiert, was passieren kann. Der Bürgerkrieg. Ein Albtraum. Ich war aber damals noch ein kleines Kind. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages aufwache und das russische Imperium ist zerstört. Und danach haben wir sehr viel Arbeit und wahrscheinlich geht auch der Kampf weiter. Ich glaube nicht, dass wir als eine starke Zivilgesellschaft mit Nichtstun entstehen. Ich finde, diese Versammlungen vor dem Parlament bilden tatsächlich einen gesunden Kern der Bewegung zu einer starken Gesellschaft. Auch wenn ich nicht hier bin, trage ich meinen Protest immer mit mir, auch in den entfernten Regionen bei meinen Touren.
Spitzel, Informanten, V-Leute. Sie alle handeln im Verborgenen, prägen aber seit Jahrzehnten politische Bewegungen. In dem aktuellen Buch Spitzel, V-Personen, Spy-Cops, Typologie, Demaskierung aus dem Immergrün Verlag wird dieses System systematisch aufgearbeitet, wie der Staat Spitzel einsetzt und welche Folgen das für linke Strukturen hat. Radio Dreieckland sprach mit Michael Dandl, einem der Autoren des Buches, darüber, weshalb das Buch in der gegenwärtigen Zeit so wichtig ist, welche Warnzeichen für einen Spitzel-Einsatz sprechen und weshalb trotzdem deren Einsätze oftmals so schwer zu erkennen sind.
Dandl, das Buch erscheint jetzt neu, obwohl viele der bekannt gewordenen Spitzelfälle schon einige Jahre zurückliegen. Warum ist dieses Buch gerade in der gegenwärtigen Situation wichtig?
Nun ganz einfach. Markus Mohr und Klaus Wiemann haben 2004 ein Buch zu Spitzel herausgegeben, das den Untertitel Eine kleine Sozialgeschichte trug. Und dieses Buch ist vergriffen. Da war es jetzt eben an der Zeit, es neu aufzulegen und da die ganzen Fälle mit reinzupacken, die in den letzten 20 Jahren bekannt geworden waren.
Wenn wir über Spitzel sprechen, denken viele an einzelne Skandalfälle. Du schreibst in deinem Beitrag für das Buch über einen Spitzel-Einsatz in den Jahren 2009, 2010 gegen die antifaschistische Initiative Heidelberg. Und dass es dabei nicht um Ausnahmen, sondern um eine weitgehend normale staatliche Praxis gehe. Wie verbreitet ist der Einsatz von verdeckten ErmittlerInnen heute tatsächlich?
Ja, das ist sicherlich richtig, dass skandalisierbare Einzelfälle eher aufploppen als systematische Strukturen. Aber Tatsache ist auch hier, dass der Einsatz verdeckter Ermittlerinnen eine normale staatliche Praxis ist. Vom Special Demonstration Squad in UK wissen wir, dass die dafür zuständige Londoner Polizei von 1968 an mehrere hundert Spy Cops in mehr als 1000 politische Gruppen entsendet hat. Und auch heute noch wird häufig der Einsatz verdeckter Ermittlerinnen genehmigt.
Der Spitzeleinsatz bei euch in Heidelberg ist Teil einer langen Kette von Repressionen. Warum ist es wichtig, solche Einsätze immer in den größeren repressiven Kontext einzuordnen?
Zu kontextualisieren ist deshalb wichtig, weil wir nur so lernen können, was für die Repressionsbehörden überhaupt von Bedeutung ist. Nur so können wir die präventive, reaktive und proaktive Polizeitaktik in Sachen Aufstandsbekämpfung entschlüsseln und dementsprechende Schutzeinrichtungen installieren.
Ein zentrales Motiv staatlicher Begründungen ist immer die Gefährlichkeit und die angebliche Terrorismusprävention. Wozu dienen solche Konstruktionen politisch?
Das sind ja die zentralen Topoi repressiver Staatlichkeit. Der kapitalistische Wettbewerbsstaat ist immer bedroht, von innen und von außen. Er leidet immer an extremer Paranoia. Es gibt immer Personen, Gruppierungen, Parteien, die den je Herrschenden gefährlich werden könnten, die sich gegen sie verschwören könnten. Und wenn aus solchen gefährlichen Zusammenschlüssen gefährliche Menschen, kriminelle oder terroristische Vereinigungen werden oder zu werden drohen, dann muss eine sogenannte wehrhafte Demokratie wie die BRD bestimmte Maßnahmen ergreifen. Am besten sogar proaktiv, also bevor überhaupt irgendetwas passiert ist.
In Heidelberg ging es explizit darum, vermeintliche Köpfe der Szene zu identifizieren. Was sagt dieser Fokus auf Führungspersonen über das staatliche Bild linker Bewegung aus? Warum greift dieses Bild aber tatsächlich oft ins Leere?
Naja, der Staat geht halt in ziemlich rückwärtsgewandter Form davon aus, dass politische Gruppen, die ihm gefährlich werden könnten, immer hierarchisch aufgebaut sind. Es also so etwas wie eine Kommandostruktur gibt, über die die Feindbestimmungen laufen und Aktionsbefehle erteilt werden. In dieser oberen Struktur sind ganz bestimmte Aktivistinnen sogenannte Schlüsselpersonen und an die gilt es heranzukommen. Das staatliche Herrschaftssystem will also, derb gesprochen, die Köpfe politischer Gruppen abschlagen und schon brechen eben jene in sich zusammen. Glücklicherweise sind linksradikale Bewegungen anders strukturiert, sodass die Imagination sogenannter Führungspersonen fast immer an den realen Gegebenheiten vorbeischlittert.
Der von euch enttarnte verdeckte Ermittler war extrem aktiv, gut integriert und über Jahre präsent. Warum sind solche Spitzeleinsätze schwer zu erkennen?
Naja, unser verdeckter Ermittler in Heidelberg war zwar extrem aktiv und gut in der Polizeiszene integriert, aber eben nicht über Jahre präsent. Er konnte sehr schnell enttarnt werden. Das lag aber nicht an seiner Legendierung, die war perfekt, sondern an einem nicht vorhersehbaren Demaskierungszufall. Ansonsten gilt bei Einsätzen verdeckter Ermittlerinnen, werden Spy-Cops extrem gut auf ihre Einsätze vorbereitet und wird die Infiltration selbst reibungslos durchgeführt, da können sich eben solche auch mal fast 10 Jahre in politischen Zusammenhängen austoben.
Viele Menschen fragen sich ja auch, woran kann man überhaupt merken, dass ein Spitzel aktiv ist? Ohne dass wir hier Paranoia schüren wollen, welche realistischen Warnsignale oder Muster lassen sich aus Fällen wie Heidelberg und den vielen anderen, die in dem Buch thematisiert werden, ableiten?
Zum einen muss man sich die Lebensgeschichte der Leute angucken. Oftmals ist vor der Infiltration in irgendeine Szene nichts im Netz zu finden. Das ist tatsächlich sehr häufig der Fall. Dann geht es um die politischen Ideen oder Weltanschauungen, die vertreten werden. Sie nehmen meist wenig Einfluss auf abstrakte Themen, sind aber vorbildlich bei der sogenannten Logistik, also fahren ganz gerne Leute irgendwo hin, holen Sachen ab. Dann besteht bei den meisten in der Legendierung kein Kontakt zu ihren Familien. Das ist tatsächlich oftmals komisch. Sie reden zwar viel von ihren Familien, aber haben anscheinend keinen Kontakt mehr zu ihnen. Oft müssen sie ihre Abwesenheiten, die teilweise in die Wochen oder Monate gehen,
können, begründen. Und da kommen sie oftmals mit kranken Angehörigen, die sie zu pflegen hätten. Die Wohnung sollten Menschen mal in Wohnungen von verdeckten Ermittlerinnen reinkommen und sich da umschauen können. Die sind tatsächlich oft sehr steril. Sie wohnen oftmals alleine. Es ist nicht ganz klar, wie sie an die Wohnung herangekommen sind. Also das ist auch so eine Gemeinsamkeit. Dann sollten alle Aktivistinnen, die jemanden verdächtigen, gucken, wo die verdächtigte Person zum ersten Mal aufgetaucht ist. Also das bietet auch oftmals Anhaltspunkte für die Infiltrationsfähigkeit. Oftmals haben verdeckte Ermittlerinnen sehr gute Fahrkenntnisse, also können sehr gut Auto fahren, oftmals sogar LKW. Das ist tatsächlich auch immer so ein Marker, den da viele haben. Sie sind oft sehr charmant, sympathisch, hilfsbereit, bieten sich immer für Jobs an, unterstützen Leute emotional und so weiter. Sie scheinen immer Geld zu haben, auch wenn sie oftmals darüber klagen, keins zu haben, aber irgendwie zücken sie dann immer doch aus ihrem Geldbeutel Geld raus oder bezahlen für andere Leute auch mal Sachen. Dann ist ihr Verhältnis zu Schlüsselpersonen tatsächlich auch immer so ein Marker. Aber da muss man halt wissen, wen die Behörden als Schlüsselpersonen kategorisieren. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach, das von außen zu beurteilen, weil das unterscheidet sich ja oftmals auch von dem, wie die Szene sich selbst wahrnimmt. Dann wurden bei verdeckten Ermittlerinnen tatsächlich auch schon widersprüchliche Dokumente gefunden, also Dokumente mit einem anderen Namen drauf. Sie haben unpassende Social-Media-Konten. Sie sind Kampfsport erprobt, also kommen von irgendwoher, ziehen von irgendwoher in eine bestimmte Stadt und sind die perfekten Kampfsportlerinnen. Ja, manchmal gab's auch schon im Umfeld von verdeckten Ermittlerinnen Routinekontrollen durch die Polizei. Das ist tatsächlich auch ganz komisch, weil die gedacht haben, die verdeckte Ermittlerin oder der verdeckte Ermittler befinden sich in Gefahr. Ja, sowas. Was auch bei vielen verdeckten Ermittlerinnen ähnlich ist, sind das Ermittlungsverfahren, sollten sie mal angestrengt werden, oftmals aus unerklärlichen Gründen eingestellt werden. Das hatten wir tatsächlich sehr oft in der Vergangenheit. Dann ist noch das Ding, dass sie oftmals plötzlich verschwinden und nie wieder gesehen werden.
Zum Schluss gefragt, du überblickst ja viele Jahrzehnte eigenen politischen Kampfes und wir werden in der linken Szene immer mit dem Einsatz von verdeckten ErmittlerInnen oder InformantInnen zu tun haben. Welche Strategien hältst du für unabdingbar, um solidarisch und handlungsfähig zu bleiben, ohne sich von solchen Einsätzen lähmen zu lassen?
Zunächst, wir müssen uns klar machen, dass der Einsatz von Spy Cops nur ein Aspekt staatlicher Repression ist. Repression fächert sich äußerst facettenreich auf, vor allem im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten, die immer heftiger werden. Die Repressionsbehörden wollen wie eh und je gläserne Menschen, die davon abgehalten werden, über die derzeit herrschenden Verhältnisse hinauszugehen. Deshalb sollten Systemantagonistinnen immer versuchen, einen möglichst hohen Grad an Vertrauen untereinander zu erreichen. Nur so lässt sich eine solidarische Gesellschaft erkämpfen, die ohne Wehrhaftigkeit, Kriegstüchtigkeit, Überwachungsexzess, Kontrolle, Gewaltmonopolismus, Autoritarismus auskommt.
Where do they all come from?
MECFS, die myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, ist eine immer noch sehr unbekannte, chronische, schwer lebenseinschränkende und lebensverändernde Krankheit. Sie ist eine Multisystemerkrankung, für die es immer noch keine Therapien gibt, keine Behandlungspläne, keine Medikamente und keine Forschung. Und das, obwohl diese Krankheit schon seit 50 Jahren von der WHO als neurologische Krankheit anerkannt wurde. Diese Krankheit trifft Menschen auf vielen Ebenen schwer, aber hauptsächlich auf der Energieebene. Eine absolute Belastungsintoleranz, PEM, ist das Hauptsymptom. Es geht bis zur totalen Entkräftung. Je nach Schweregrad der Krankheit kann schon nach geringfügigen Belastungen oder Überschreitungen der individuellen, körperlichen, seelischen oder mentalen Belastungsgrenze eine Zustandsverschlimmerung eintreten. Es gibt keine Krankheit, welche das Leben von Menschen so zerstören kann, schreibt dazu die Initiative MECFS Freiburg in ihrem Infoblatt. Inzwischen etwas mehr in die gesellschaftliche Debatte gekommen ist Long-Covid, eine Variante von MECFS. In der Bundesrepublik gibt es ca. 1 Million Betroffene von MECFS, hauptsächlich Jugendliche und Flinterpersonen. Die Dunkelziffer ist hoch. Ein Gespräch mit einer Person vom Pacing-Team.
Also das Pacing-Team wurde damals innerhalb von einer WG-Aktion eigentlich gegründet von einer selbstbetroffenen Person, deren Partner und ein Mitbewohner, die sich gedacht haben, die Versorgungslage ist so, so furchtbar für Betroffene von MECFS und die einfach wie eine Art Nachbarschaftshilfe aufbauen wollten, wo man, also dieses Leitsymptom von MECFS ist ja die, also kurz PEM, aber in lang Post-Exertional Malaise, wenn ich es richtig ausspreche, wo sozusagen nach kleinster, entweder körperlicher, aber auch emotionaler Anstrengung Betroffene in eine Art Crash kommen. Das heißt, innerhalb von einem Tag später oder mehreren Stunden sehr, sehr, also entweder nur noch liegen können oder in einem abgedunkelten Raum liegen müssen. So gut wie gar keine körperliche Anstrengung sozusagen mehr durchführen können. Und um das sozusagen zu vermeiden, deswegen heißt auch Pacing-Team, weil sozusagen dieses Pacing ganz wichtig ist bei MECFS, um nicht über diese eigene Belastungsgrenze zu gehen, dass sozusagen Menschen, die Kapazitäten haben und Lust haben zu unterstützen, dass die alltägliche Aufgaben, aber auch einmalige Aufgaben diesen betroffenen Menschen abnehmen können. Das Pacing-Team, also wir sind da ganz niederschwellig sozusagen, dass Menschen sich melden können und sagen können, hey, ich kann einmal in der Woche irgendwie für jemanden einkaufen gehen, ich kann einmal im Monat mal was kochen und vorbeibringen. Also da kann jeder einfach sagen, was kann er bieten, was macht der Person auch selber Spaß und damit sozusagen betroffene Menschen ja eine Last abzunehmen im Alltag.
Beim Pacing geht es quasi so um Energiemanagement.
Genau.
Also quasi, genau, dass Menschen eben ja mit einen sehr geringen oder sehr reduzierten Energiehaushalt haben und damit eben irgendwie umgehen müssen. Und ihr habt euch am WG-Tisch gegründet. Wie ging es dann weiter?
Genau, also ich muss dazu sagen, ich war bei der Gründung noch gar nicht da. Ich bin durchs Pacing-Team gekommen, weil eine sehr enge Freundin von mir auch betroffen ist von MECFS. Das ist schon einige Jahre her, also als es bei der begonnen hat. Und damals haben wir oder ich gemerkt, also eben es gibt einfach keine Unterstützung. Die Versorgungslage ist so desaströs und gerade Menschen, die vielleicht auch nicht so ein großes soziales Netzwerk haben, wo Menschen dann im nahen Umfeld unterstützen können und sagen können, ich übernehme das oder wir teilen uns bestimmte Aufgaben auf, gibt es einfach kein System, was das auffängt. Und ich bin dann damals mit ihr zusammen auf die, ich glaube, es war die erste Demo, die in Freiburg zur MECFS stattgefunden hat, von der Initiative Freiburg aus, rund um Gerhard Heiner. Und dort hat sich die Milena, das ist Betroffene, die sozusagen das Pacing-Team mitgegründet hat, die hat dort einen kleinen Vortrag gehalten über ihr, was sie sich vorstellt mit dem Pacing-Team und was ihr Ziel ist und dass sie sich total freut, wenn Menschen sich melden und unterstützen wollen. Und so bin ich damals zum Pacing-Team gekommen. Ich begleite jetzt seit über einem Jahr eine Betroffene, wo ich einmal wöchentlich hingehe und der vor allem im Haushalt bzw. beim Putzen das übernehme. Und ich glaube, seit circa einem halben Jahr bin ich mit dabei im Orga-Team, um entweder neue Helfende, sozusagen mit neuen Helfenden in Kontakt zu treten, aber auch sozusagen, also wir matchen im Prinzip Helfende und Betroffene. Also wir gucken eben, wenn sich jemand bei uns meldet, egal ob Betroffene oder Helfende, was braucht diese Person oder was kann diese Person geben, welche Kapazitäten sind da, wo wohnen die Personen, und dann schauen wir, okay, welche Personen könnten gut zusammenpassen, und das ergibt dann sozusagen ein Team, und dieses Team wird dann von einer Person vom Orga-Team betreut, und regelmäßig gibt es dann Check-ups sozusagen, um zu gucken, läuft die Unterstützung, braucht es irgendwie weitere Hilfen.
Und das ist dann alles ehrenamtlich oder habt ihr auch die Möglichkeit, Ehrenamtspauschalen zum Beispiel zu zahlen?
Genau, also uns ist ganz wichtig, dass auch Menschen, die sagen, ich habe total Lust zu helfen und ich möchte da was tun, aber eigentlich bräuchte ich eher einen Nebenjob oder eben eine Aktivität, wo ich auch was dafür bekomme, gibt es auch die Möglichkeit, das innerhalb von einer Ehrenamtspauschale sozusagen, wie sagt man, zu
abzurechnen,
also. Genau, ja.
Und wenn ich jetzt betroffen bin, wie erfahre ich von euch, wenn ich helfen möchte, wie kann ich das machen?
Also wir haben eine Website, das pacingteam.de. Dort gibt es ein Formular, wo sich Betroffene, also da können die direkt angeben, was bräuchten sie, wo wohnen sie, dass wir sozusagen direkt die wichtigsten Infos schon mal haben, und dann meldet sich jemand vom Orga-Team bei diesem Betroffenen oder auch einfach über eine E-Mail-Adresse, wo Menschen, die sich vorstellen können zu helfen, sich hinwenden können. Wir sind auch auf Instagram, aber ich würde sagen, so bekannt sind wir wahrscheinlich noch gar nicht in Freiburg, und da ist es natürlich toll, heute hier zu sein und durchs Radio Dreieckland ein bisschen bekannter zu werden, um noch mehr betroffene Menschen, aber auch vor allem auch neue helfende Menschen zu erreichen, die unterstützen möchten.
Und wie viele seid ihr da gerade schon so? Also wie viele Betroffene werden betreut? Wie viele Ehrenamtliche sind aktiv?
Also momentan sind es circa um die 80 bis 90 Betroffenen und circa derselbe Rahmen an Helfenden, wobei man da sagen muss, also das heißt nicht, dass jede betroffene Person schon jemand hat, der sozusagen helfen kann. Das ist einfach super individuell. Vielleicht dahingehend kommt man vielleicht auch gerade dazu, was eigentlich so gebraucht wird. Es ist relativ leicht, betroffene Menschen, die so im Kern von Freiburg sind oder Innenstadtnähe, dass sich da jemand findet, der die unterstützt. Aber umso schwerer ist es für Menschen, die eher so in ländlichen Stadtteilen wohnen, wie Littenweiler, Landwasser, Lehen, aber auch, wir haben auch Betroffene in Emding, in Denzling. Da gibt es auch Betroffene, wo wir seit Monaten hoffen, dass sich Personen finden, aber das sich total schwierig gestaltet. Genau, je nachdem, wo eben die Helfenden wohnen und welche zeitlichen Kapazitäten die auch haben, an Fahrtzeiten überhaupt zu gewährleisten.
Ja, du hast es schon erwähnt, man kann auch mit allen Zeitressourcen mitmachen. Es ist einfach wichtig, es zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur einmal im Monat für einen Einkauf bereit wäre, wäre das auch möglich, dann so dazu zu kommen, oder?
Absolut. Also wir können zum Beispiel auch Betroffene natürlich auch mit mehreren helfenden Personen sozusagen matchen, wo man sagen kann, wir wechseln uns irgendwie alle zwei Wochen mal ab oder eben monatlich. Wir haben auch eine Springergruppe, wo gerade einmalige Sachen eher reingeschrieben werden, also Anfragen, wo es mal vielleicht um eine Fahrt zu einem Arzttermin geht, wo es mal irgendwie um Hilfe bei bürokratischen Sachen geht, wo dann einfach jede Person, die innerhalb dieser Springergruppe ist, entscheiden kann, habe ich dafür jetzt gerade die Kapazität. Und es gibt wirklich auch helfende Personen, die sind einfach rein in dieser Springergruppe, weil sie sagen, ich kann mich gerade gar nicht irgendwie verpflichten, um das zu gewährleisten, irgendwie einmal in der Woche oder regelmäßig zu jemandem zu gehen. Aber ich unterstütze total gerne dann, wenn es gerade für mich gut auch reinpasst.
Und ich stelle mir jetzt vor, dass es auch einfach nochmal eine sehr gute Ergänzung ist zu FreundInnenkreisen, wo ja wahrscheinlich auch so der ganze Beziehungsüberbau oder, also ich finde, diese Krankheit ist so krass und wirft Personen so aus dem Leben raus, dass es, also zum einen ich mich auch immer wieder so erinnern muss oder an die eigene Nase packen muss, mich proaktiv bei den betroffenen FreundInnen zu melden und da aber vielleicht dann auch quasi Hilfsangebote aus dem persönlichen Umfeld eher schwieriger anzunehmen sind. Oder also genau, also ich finde es total cool, dass das nochmal jetzt so ein aus den persönlichen Beziehungen ausgelagerte Struktur ist, die es dann vielleicht auch Betroffenen nochmal einfacher macht, die Hilfe anzunehmen. Gibt es da Erfahrungswerte irgendwie oder ist das diskutiert?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es auch eine große Entlastung für ein bestehendes Netzwerk schon ist. Also gerade auch, weil wir auch viele helfende Personen haben, die sagen, sie hören einfach auch total gerne zu. Und ne, das irgendwie vielleicht mal abzuladen, wie furchtbar es einem geht, also zumindest bei Betroffenen, die überhaupt gerade die Kraft haben, darüber zu sprechen. Also das kommt ja auch dazu. Es gibt ja auch genügend Betroffene, da ist ein Gespräch einfach auch gar nicht möglich. Also weil dafür die körperlichen Kraftressourcen gar nicht da sind. So. Aber wenn sie eben da sind, kann das eine total große Entlastung sein, eben für das bestehende Netzwerk, aber auch vielleicht für die betroffene Person. Deswegen, ich finde, das ist auch das Tolle am Pacing-Team, dass sich jeder auch mit seinen eigenen, ja, so das, was man selber vielleicht auch gut kann oder was einem selber Spaß macht, egal eben, ob das Einkaufen ist oder eben Zuhören oder auch Kinderbetreuung kann da dazugehören für betroffene Eltern, kann man sich da einbringen, wo man das selber sich gut vorstellen kann.
Ihr seid jetzt in Freiburg aktiv. Kennst du auch Initiativen aus anderen Städten, beziehungsweise seid ihr da vernetzt?
Also ich selber kenne noch keine anderen Initiativen in anderen Städten, aber wir sind da total gerne bereit zu unterstützen, wenn jemand in anderen Städten, also wenn jemand aus einer anderen Stadt Lust hat, das selber auch aufzubauen, dass die Person sich super gerne bei uns melden kann und wir auch das sozusagen bei uns auch notieren, sozusagen wenn sich verschiedene Personen melden, dass wir die auch wiederum vernetzen, wenn jemand aus derselben Stadt dann uns schreibt und da unterstützen wir total gerne. Also wenn ihr Bock habt, ein Pacing-Team zu gründen, dann meldet euch.
Und das Pacing-Team Freiburg erreicht ihr unter
pacingteam.de oder Instagram. Oh Gott, da weiß ich jetzt nicht, wie wir da heißen.
Das ist bestimmt verlinkt.
Ja.
Und das notieren wir natürlich noch in den Shownotes. Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Möchtest du noch was loswerden jetzt hier on air?
Also uns als Pacing-Team ist einfach total wichtig, dass sich jeder bei uns melden kann und wir versuchen für jeden Unterstützung zu gewährleisten oder eben Personen zu finden und egal ob betroffene oder helfende Personen, bei uns ist jeder willkommen, egal welche Herkunft, welche Sprache die Person spricht, welche Geschlechtsidentität die Person hat. Wir freuen uns über jede Person, die sich bei uns meldet.
Isolationshaft wird in Deutschland kaum öffentlich diskutiert, obwohl Menschen hier über Jahre oder sogar Jahrzehnte in nahezu vollständiger Isolation festgehalten werden. Viele von uns kennen diese Realität höchstens aus US-Dokumentationen. Doch auch in Deutschland sitzen Gefangene über viele Jahre in Isolationshaft mit massiven Folgen für ihre psychische und körperliche Gesundheit. Auch SozialarbeiterInnen, die in Gefängnissen tätig sind, schweigen meist, während Betroffene psychisch und physisch zerbrechen. Hauke Kröger hat seine Bachelorarbeit über das Thema der jahrzehntelangen Isolationshaft in Deutschland geschrieben. Er untersuchte die Situation mehrerer Gefangener, die bis zu 28 Jahre in Einzelhaft verbrachten und denkt in seiner Abschlussarbeit über die Frage nach, warum solche Haftbedingungen aus sozialarbeiterischer Perspektive als menschenunwürdig gelten müssen. Im Interview sprachen wir über die Realität in Isolationshaft, über strukturelle Gewalt hinter Gefängnismauern und darüber, warum Solidarität mit den Betroffenen so dringend notwendig ist.
Du hast deine Bachelorarbeit einem Thema gewidmet, über das in Deutschland öffentlich kaum gesprochen wird, jahrzehntelange Einzelhaft. Was hat dich gerade an diesem Thema interessiert?
Das war eine Kette, kann man sagen, an Interessen, die sich aneinandergereiht bzw. aufeinander aufgebaut haben. Ich hatte mich zunächst in meiner Jugendzeit für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen interessiert, bedingt durch Erfahrung im Bekanntenkreis und darauf aufbauend, dann bin ich im weiteren Verlauf meiner Tätigkeiten und Aktivitäten zum Beispiel im Rahmen des Zivildienstes mit Menschen in Kontakt gekommen, die auch Straftaten begangen haben und in einer forensischen Psychiatrie untergebracht waren. Von dort ist es bis zum Gefängnis nicht mehr weit und bereits 2011 hatte ich dann das erste Mal Kontakt mit Menschen, die in Isolationshaft waren und da hat mich besonders dieser Aspekt der Einsamkeit interessiert.
Viele können sich ja unter Einzelhaft wenig vorstellen. Wenn du das aus deinen Recherchen beschreiben kannst, was macht diese Form der Isolation mit den betroffenen Menschen, psychisch, aber auch existenziell?
Also sowohl die Befragung der Gefangenen als auch die offiziellen Dokumente, die mir zur Verfügung gestellt wurden, haben ein wirklich sehr breites Spektrum gezeigt. Also Bei einigen Gefangenen war erstaunlich, dass psychiatrische Gutachterinnen und Gutachtern gelobt haben, wie in Anführungsstrichen toll sie sich dann den Haftbedingungen angepasst haben und dass das ja kaum Auswirkungen hätte. Andererseits gibt es aber auch Erzählungen von Gefangenen zum Beispiel, die mitbekommen haben, dass in den Nebenzellen von den Sicherheitsstationen, wo die untergebracht sind, Gefangene Suizid begangen haben oder bei solchen Gefangenen, die innerhalb der Sicherheitsstationen bereits in Anführungsstrichen gelockert waren, also zum Beispiel Hofgang mit einem anderen Gefangenen zusammen hatten, die haben dann festgestellt, dass die anderen zum Beispiel unter psychotischen Symptomen litten, also halluziniert haben, zum Beispiel Stimmen gehört haben oder Dinge gesehen haben, die nicht da sind. Also das Spektrum ist da wirklich sehr breit gefächert.
Wenn du sagst, PsychiaterInnen haben in Einzelfällen den Gefangenen, den Betroffenen attestiert, sie würden das ohne große Schäden wegstecken, ist es nur eine Schönschreiberei seitens der PsychiaterInnen oder gibt es vielleicht Menschen, die resilienter sind, was solche Unterbringungsformen angeht?
Also die Argumentation war, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften dazu führen, dass bestimmte Menschen solche Haftsituationen leichter ertragen können als andere durchschnittliche Personen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was aber nicht in diesen Gutachten vorkommt, und das habe ich auch explizit kritisiert in meiner Arbeit, ist, dass an keiner Stelle, weder bei den psychiatrischen Gutachten noch bei anderen offiziellen Dokumenten, eine Reflexion darüber stattfindet, was das eigentlich für die Gefangenen bedeutet, wenn sie denn entlassen sind. Denn das Interessante ist, also die Hälfte meiner Stichprobe, die zwar sehr klein ist, aber also es sind 8 Personen, die ich explizit erwähnt habe in meiner Arbeit, die Hälfte ist entlassen worden. Und die Folgen für die Entlassung werden nirgendwo in irgendeiner Form besprochen oder diskutiert. Die habe ich dann erlebt, wenn ich mit den Gefangenen dann die ersten Ausgänge gemeinsam absolviert habe oder sie nach der Entlassung weiter begleitet habe.
Du schreibst an einer Stelle von einem Verlust von Lebenstüchtigkeit. Ist das damit gemeint?
Unter anderem, genau. Also das kann ich ganz deutlich an einem Beispiel beschreiben. Mit einem Gefangenen war ich, nachdem der in den Regelvollzug zurückverlegt wurde und Ausgänge hatte, bei einem seiner ersten Ausgänge dabei. Das war zu dem Zeitpunkt ein älterer Mann, der sehr souverän wirkte, eher überdurchschnittlich intelligent und geordnet wirkt. Mit dem war ich in einem Handyladen, der wollte sich draußen ein Handy kaufen. Das ist ja legal sozusagen, wenn er das dann abgibt, bevor er in die Haftanstalt geht. Und der war also nicht in der Lage, von dem Handy die Folie abzuziehen und bat dann den Verkäufer, der Verkäufer möge ihm doch helfen. Und das war schon irgendwie eine Situation, die ich als auch irgendwo degradierend für den Gefangenen erlebt habe, der also ja eine ganz andere Ausstrahlung hat und dann solche Kleinigkeiten nicht kann. Und der Verkäufer war auch sichtlich irritiert. Also das ist nur ein Beispiel, eins von vielen Beispielen, die ich nennen könnte.
Und der Verlust von Lebenstüchtigkeit, so kommt es in deiner Arbeit dann heraus, den betrachtest du nicht als ein individuelles Versagen des einzelnen Gefangenen oder Ex-Gefangenen, sondern als ein strukturelles Ergebnis der jahrelangen Unterbringung.
Ganz genau, also weil gerade bei diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist ja deutlich, dass es sich um einen eher überdurchschnittlichen Gefangenen handelt, der auch handwerklich geschickt ist und der also keineswegs kognitive Einschränkungen hat und dementsprechend diese Probleme, die dann quasi im Leben draußen stattfinden, eben nicht auf diesen auf solche Gefangene zurückzuführen sind.
Vollzugsanstalten begründen jahrzehntelange Isolation mit der angeblichen Gefährlichkeit der Gefangenen. Und zwar selbst dann, wenn Akten jahrelange Gewaltfreiheit dokumentieren und beweisen. Wie funktioniert denn überhaupt diese Argumentation?
Genau, das war für mich ein etwas überraschendes Ergebnis auch selbst, als ich das untersucht habe, dass also bei den 3 Hauptgefangenen, die jeweils über 20 Jahre auf Sicherheitsstation zugebracht haben, nahezu durchgehend von beanstandungsfreiem Verhalten, also wortwörtlich, geredet wird. Und die Argumentation ist quasi auf mehreren Ebenen. Also einerseits wird argumentiert mit der schlechten Haftperspektive. Also wir haben es mit Gefangenen zu tun, die oft unbefristete Freiheitsentziehung, zum Beispiel lebenslange Freiheitsstrafe oder anschließende Sicherungsverwahrung als Urteil haben. Da wird also gesagt, die haben eine so schlechte Haftperspektive, dass also die Fluchtanreize und die Anreize zu Geiselnahmen deutlich erhöht sind. Dann wird mit der Straffälligkeit und also mit den Straftaten in der Vergangenheit und bereits durchgeführten Fluchten und Geiselnahmen argumentiert, also dass die Gefährlichkeit sich daraus ergibt. Und Punkt 3, es wird mit der Persönlichkeitsstruktur der Gefangenen argumentiert. Zum Beispiel in einem Fall wurde gesagt, es handelt sich um einen Psychopathen, der das, was er sagt und was er tut, also was völlig anderes ist, als er denkt, und man könne ihm nicht vertrauen aufgrund der Persönlichkeitsstrukturen. Also das sind so die Hauptstränge der Argumentation.
Könnte man aus deiner Sicht hier von einer Form institutioneller Gewalt sprechen?
Ja, weil aus meiner Sicht daraus ja so eine Art Perpetuum mobile wird, indem man quasi die Person isoliert, erprobt man sie ja auch nicht. Und indem man dann sagt, ja, das müsse aber so weitergehen, weil die Person ja keine Perspektive hat oder ein Psychopath ist oder was auch immer, wird der Person ja die Möglichkeit genommen, überhaupt was an der Situation zu ändern. Wenn also das beanstandungsfreie Verhalten nicht dazu führt, dass eine Lockerung stattfindet, das nimmt den Menschen ja die Hoffnung sozusagen. Also sie sind der Situation im Grunde genommen ausgeliefert, und aus meiner Sicht kann man da schon von einer Form von institutioneller Gewalt sprechen.
Zu diesen Formen gehört ja auch das sogenannte Rotationsverfahren. Das heißt, Gefangene, die dann unter Isolationshaftbedingungen festgehalten werden, können regelmäßig auch verlegt werden zwischen verschiedenen Hochsicherheitsstationen, und zwar nicht derselben Anstalt, sondern sie werden dann innerhalb eines Bundeslandes, manchmal auch über Bundesländergrenzen hinweg, von Bayern nach Hamburg, von Hamburg nach Sachsen, dann vielleicht mal nach Nordrhein-Westfalen oder nach Niedersachsen verlegt, und das mitunter alle paar Monate. Und das über Jahre hinweg. Und das hast du in deiner Arbeit ja auch als zusätzliche Form staatlicher Zufügung von Gewalt beschrieben. Weshalb?
Genau, also die offizielle Argumentation war, so auch in vielen Gutachten aufzufinden, dass das ja ein, bisschen überspitzt formuliert, so ein Tapetenwechsel für die Gefangenen ist. Das wäre ja gut, weil Reizarmut und so weiter hätte ja vielleicht in manchen Fällen doch nicht so gute Auswirkungen. Und wenn man dann aber die Gefangenen gefragt hat, dann haben die also eine völlig gegenteilige Argumentation dargelegt. Sie haben also gesagt, erstens, dass die Verlegung menschenunwürdig ablaufen. Das heißt, sie müssen sich entkleiden vor und nach der Verlegung zum Beispiel. Dann ist ein Problem mit Außenkontakten, die sie vielleicht doch noch haben, dass die plötzlich kilometerweit fahren müssen, um sie noch besuchen zu können, obwohl die Besuchsbedingungen sowieso extrem eingeschränkt sind. Plus, wenn sie sozusagen versuchen, gegen diese Maßnahmen zu klagen, ist plötzlich eine ganz andere Zuständigkeit da. Und also die Gefangenen haben sozusagen gesagt, ihre Möglichkeiten, sich rechtlich zu wehren, werden dadurch im Grunde genommen unterminiert.
Genau, und das ist so zur Ergänzung: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Jahr 2024 in einem solchen Fall, der genau einen solchen Gefangenen betraf, auch festgestellt, dass die Verweigerung von Rechtsschutz die Konvention verletzt, also die Menschenrechtskonvention. Aber jetzt lass uns nochmal auf die soziale Arbeit in Deutschland schauen. Du kritisierst in deiner Arbeit ziemlich deutlich, dass über Einzelhaft, über Isolationshaft im Zusammenhang mit sozialer Arbeit kaum gesprochen wird. Die USA, da ist es ganz anders. Warum das Schweigen in Deutschland? Hast du da eine Vermutung, eine These?
Ja, das war für mich etwas überraschend, muss ich sagen. Als ich meine Recherche begonnen habe, habe ich gedacht, naja, ich guck mal, was so an Publikationen in Deutschland zu finden ist oder in deutscher Sprache, und stellte dann fest, also dass ich ja relativ mit leeren Händen dastand nach einiger Zeit der Recherche, und habe dann gedacht, naja, recherchiere ich mal auf Englisch, und stellte dann fest, also dass zum Beispiel aus den USA reichhaltigst Belege für die Auseinandersetzung zwischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und diesen Haftbedingungen sind. Und meine Vermutung ist, dass also einerseits sicherlich die Gefangenenpopulation in den USA viel höher ist als in Deutschland, sodass da vielleicht sowieso generell mehr Beschäftigung mit dem Thema Haft stattfindet. Aber auch zum Beispiel gibt es eben, wie du es ja auch schon in der Einleitung angesprochen hast, Reportagen darüber, wie denn die Menschen da in Isolation leben in den Gefängnissen. Und also nur mal ein Beispiel. Ich habe ja versucht, für meine Recherche mal so schriftliche Grundkonzeptionen für die Sicherheitsstationen hier in Deutschland zu bekommen. Und da hieß es von Seiten der Justizministerien, das ist Verschlusssache nur für Dienstgebrauch. Also es wird gar nicht rausgegeben und es gibt entsprechend auch keine Dokumentation darüber. Also die Intransparenz ist da einfach höher, meiner Auffassung nach. Und darum bleibt das Thema so ein bisschen im Halse stecken, sage ich mal. Aber erstaunlich ist ja, dass sich zumindest Juristinnen, Juristen, Psychologinnen, Psychologen öffentlich zu dem Thema geäußert haben. Und warum das jetzt an der sozialen Arbeit vorbeigegangen ist, kann ich dir aber auch nicht wirklich beantworten.
In deiner Arbeit kommst du zu dem Schluss, Einzelhaft, also hier im Fall von Isolationshaft, sei menschenunwürdig. Welche zentralen ethischen Prinzipien werden nach dem Ergebnis deiner Untersuchungen verletzt?
Also ich hatte aus den Kodizes der sozialen Arbeit, aus den Ethikkodizes, 5 Prinzipien herausgestellt, die verletzt werden. Das ist einmal die Menschenwürde. Bei genauerer Definition der Menschenwürde habe ich eben herausgestellt, dass eben auch Hoffnung ein Prinzip ist, was wesentlich ist. Also wenn Menschen die Hoffnung genommen wird, dann verstößt das gegen die Menschenwürde. Und bei den 3 Hauptfällen, die ich untersucht habe, war es ja wirklich so, die hatten unbefristete Freiheitsentziehung und unbefristete Unterbringung in Einzelhaft. Also und trotz beanstandungsfreiem Verhalten wurden die Haftbedingungen über Jahrzehnte nicht gelockert. In einem Fall seit 20 Jahren nicht. Und das nimmt Menschen die Hoffnung und das ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Aber auch weitere Prinzipien wie soziale Beziehungen, die extrem eingeschränkt werden. Ich hatte den einen Gefangenen besucht in Einzelhaft, da habe ich eine Besuchszeit von 1 Stunde bekommen mit hochgezogener Panzerglas-Trennscheibe. Also, und das ist quasi 1 Stunde pro Monat, dann, die ich da zu Besuch kommen kann. Das
und dann doch der Verlust menschlicher Berührung.
Ja, genau. Also der Gefangene hat auch gesagt, die einzige menschliche Berührung, die er seit 20 Jahren hatte, war, wenn er sich umziehen muss vor den Beamtinnen und Beamten, zum Beispiel vor nach dem Hofgang oder vor nach den Verlegungen im Rahmen des Rotationsverfahrens.
Was können jetzt Menschen tun, die unser Gespräch vielleicht hören und denken, sie wollen Menschen, die in Isolationshaft sitzen, in irgendeiner Art und Weise unterstützen, also jenseits von irgendeiner symbolischen Form von Empörung?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich auch mehrfach betont in meiner Arbeit, dass eigentlich Angehörige mitbestraft werden bei diesem System, weil man eigentlich ohnmächtig quasi mit ansehen muss, wie der jeweilige Gefangene quasi in diesen Verhältnissen unbefristet weiter untergebracht wird. Aber natürlich, man kann Briefe schreiben, man kann trotz der ungemütlichen Besuchssituation, sage ich jetzt mal, versuchen, Besuche zu bekommen, wenn das von dem Gefangenen gewünscht ist. Natürlich kann man, wenn die entsprechenden Personen doch irgendwann in Regelvollzug verlegt werden, bei Ausgängen begleiten und bei alltagspraktischen Dingen unterstützen. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber sie sind sehr eingeschränkt.
Zum Schluss gefragt, welche politischen oder auch strukturellen Veränderungen sind denn nötig, damit die jahrzehntelange Isolationshaft in Deutschland idealerweise aufhört, aber zumindest in viel weniger Fällen eingesetzt wird?
Ich denke, hier ist der Gesetzgeber gefragt, dass quasi gesetzliche Hürden und Einschränkungen festgelegt werden, dass jemand, der sich beanstandungsfrei in solchen Haftbedingungen verhält, gelockert werden muss und erprobt werden muss. Und das gibt die Gesetzgebung aktuell nicht her, sodass quasi ein Instrument, eine Art Machtinstrument da ist, um Menschen quasi unter solchen Bedingungen unendlich lange potenziell unterzubringen. Und dagegen muss aus meiner Sicht rechtlich da einfach der Riegel vorgeschoben werden.
Das sagt Hauke Kröger, der sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Thema der jahrzehntelangen Isolationshaft in Deutschland auseinandergesetzt hat. Und damit geht das Infomagazin am 9. Januar 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Kein Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.